Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Klaus Wagenbach ist tot. Er galt als der linke Verleger in der Bundesrepublik. Nicht nur wegen seiner Rotbuchreihe wurde der Wagenbach Verlag als der rote Verlag bezeichnet. Klaus Wagenbach veröffentlichte die deutsch-deutsche Literatur genauso wie ein Manifest der Roten Armee-Fraktion und er entdeckte die italienische Literatur für ein breiteres deutschsprachiges Publikum. Wie erst heute bekannt wurde, starb Klaus Wagenbach am vergangenen Freitag im Alter von 91 Jahren. Über ihn spreche ich später mit meinem Kollegen Helmut Böttiger, der den Verleger persönlich gekannt und ihm ein Kapitel gewidmet hat in seinem aktuellen Buch »Die Jahre wahrer Empfindung, die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur«. Und es wird dann nicht nur gehen um die verlegerischen Großtaten von Klaus Wagenbach, sondern auch um mindestens 200 verschiedene Käsesorten. Doch zuvor hören Sie einen würdigenden Nachruf auf Klaus Wagenbach, geschrieben und produziert von Terry Albrecht.
1964 gründete Wagenbach den Verlag Klaus Wagenbach. Der 1930 in Berlin Tegel geborene Verleger entschied sich bewusst für den Verlagsstandort Berlin. Denn er wollte in der geteilten Stadt ein ungeteiltes Projekt machen.
Ich hatte diese wahnsinnige Idee, als ich nach Berlin ging, da war die Mauer wirklich noch frisch verputzt, 64, dass ich einen Ost-West-Verlag machen will. Und das ist auch gelungen im ersten Jahr. Im ersten Jahr erschienen nebeneinander Hermlin und Christoph Meckel, Günter Grass und Bobrowski und Biermann und Ingeborg Bachmann. Nebeneinander.
Zudem hatten die Bücher des Verlags ein ganz eigenes Erscheinungsbild. Die sogenannte Quartreihe war kartoniert, hochkant, schwarz und subversiv.
Diesen schwarzen Büchlein im Priesterröckchen, wo aber schon sofort politische Literatur erschien.
In der Hochzeit des Kalten Krieges, der strikten Trennung von Ost und West, galt Wagenbach schnell als der rote Verleger, denn er konzentrierte sich auf die Publikation linker Literatur. Das war dem Sohn eines konservativen Bankangestellten und CDU-Mitglieds nicht in die Wiege gelegt worden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Familie aus Berlin nach Hessen evakuiert. Klaus Wagenbach war damals 13 Jahre alt.
Dann, nach der Befreiung, die ich als Befreiung empfunden habe, und zwar aus dem schlichten Grunde, weil mein Großvater hat immer Feindsender gehört, da war diese wunderbare Musik drin, Glenn Miller. Das wollte ich hören. Was tun? Wie kommt man an diese schönen Sachen rein, die bisher alle verboten waren? Und da gab es diesen Beruf des Verlegers. Es gab Verleger, die hießen Ernst Rowohlt und Gottfried Beermann Fischer, die haben Bücher so billig wie möglich gemacht, auf Zeitungspapier. Entweder im großen Zeitungsformat oder in Rotationsformat gedruckt. Also da hat man alles das gelesen, nach dem schönen Wort, was verboten ist, macht uns gerade scharf, ne? Was bis dahin verboten war. Und da habe ich gemerkt, das ist ein toller Beruf. Da kannst du Sachen, die dir gefallen, verbreiten.
Nach dem Abitur machte Klaus Wagenbach zunächst eine Lehre als Buchhändler, bevor er ein Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Archäologie mit der Promotion abschloss. 1959 wurde er dann Lektor für deutschsprachige Literatur im Verlag S. Fischer. 5 Jahre später gründete Wagenbach seinen eigenen Verlag. Die erste linke, unabhängige Verlagsgründung in der Bundesrepublik.
Es war nicht ganz freiwillig, weil ich vorher ja Lektor für Deutschliteratur im S. Fischer Verlag war. Und der S. Fischer Verlag wurde verkauft in dieser Zeit. Es war einer der ersten großen, spektakulären Firmenverkäufe an eine ziemlich konservative Gruppe. Und die hat diesen etwas aufgeregten jungen linken Mann ziemlich schnell gefeuert. Und so stand ich dann plötzlich auf der Straße. In meiner schwierigen Situation geht man am besten zu seinem Vater. Geld, Bares hatte er nicht, da hat er mir eine Wiese geschenkt. Und diese Wiese habe ich verkaufen können. Und damit habe ich einen Verlag angefangen.
Gegründet hat Wagenbach den Verlag dann in seiner Heimatstadt Berlin. Johannes Bobrowski und Christoph Meckel gehörten zu den ersten Autoren. Klaus Wagenbach räumte seinen Autoren große Mitspracherechte im Verlag ein. Dazu gehörte auch ein Statut, das festlegte, dass alle Autoren das gleiche Honorar erhielten. Bis heute wird in Diskussionsrunden im Mitarbeiterkreis gemeinsam darüber entschieden, welche Autoren verlegt werden. In den ersten Jahren glich das Leben im Verlag dem in einer Kommune.
Man lebte unentwegt in einer sehr großen Gruppe. Mindestens waren immer 10 Leute, in der Regel 20, 30 Leute. Wenn man morgens aufwachte, musste man über drei Genossen steigen, die da schliefen im Verlag. Und am Fotokopierer waren schon wieder andere Genossen, die Papiere abzogen, weil es musste ja alles ungeheuer schnell gehen. Die Revolution stand ja unmittelbar bevor, wie jeder weiß.
Das Vorhaben, ein gesamtdeutscher Verlag zu werden, scheiterte schnell. Als Klaus Wagenbach sich entschied, den in der DDR geächteten Liedermacher Wolf Biermann zu verlegen, reagierte die DDR-Führung scharf.
Wie eine DDR-Entscheidung war, dem Verlag ein Lizenzverbot zu geben, ein Einreiseverbot und ein Durchreiseverbot, das war der Tod der ursprünglichen Verlegerabsicht.
Erst mit den Ostverträgen unter der Regierung Willy Brandt 1972 hob die DDR das Durch- und Einreiseverbot für Wagenbach auf und ermöglichte es ihm, auch dort lebende Autoren wie Stefan Hermlin wieder zu verlegen. Nicht nur Verbote begleiteten Wagenbachs vier Jahrzehnte als Verleger, auch politische Gerichtsverfahren gehörten zu diesem einmaligen linken Verlegerprofil. Sie führten dazu, dass Wagenbach zum meist verurteilten Verleger der Bundesrepublik avancierte. Für die Veröffentlichung eines Manifests der Rote Armee-Fraktion, des Rotbuch 29, von Horst Mahler, wurde Wagenbach Anfang der 70er Jahre strafrechtlich verurteilt. In den 90er Jahren sagte er rückblickend:
Was ich damals publiziert habe, das würde ich heute nicht mehr publizieren. Wenn ich in der damaligen Situation zu handeln hätte, würde ich es wieder publizieren.
Für das größte Aufsehen sorgte der Fall Ulrike Meinhof. Die Journalistin hatte das Fernsehspiel Bambule geschrieben, dessen Text Wagenbach 1971 veröffentlichte. Zwei Tage vorher tauchte Ulrike Meinhof unter und wurde Mitglied der Rote Armee-Fraktion. Mehrfach wurden daraufhin Wagenbachs Verlags- und Privaträume von der Polizei durchsucht. Wagenbach, der mit Ulrike Meinhof befreundet war und später auch die Rede an ihrem Grab hielt, blieb mit ihr in Kontakt.
Vor ihrer Verhaftung habe ich sie in Hamburg im Untergrund besucht und versucht, sie zur Flucht zu überreden, nach Algerien damals. Das hat sie leider nicht akzeptiert. Sie wollte weiterkämpfen und ich fand diesen Kampf sinnlos.
Dass der durch die zahlreichen politischen Prozesse gebeutelte Verlag wirtschaftlich überlebte, verdankte Wagenbach zum einen Büchern wie den Liebesgedichten von Erich Fried in der im knallroten Leinen gestalteten Salto-Reihe, die bis heute eine Auflage von mehreren hunderttausend Exemplaren erreicht. Zum anderen war da, neben der Leidenschaft für die spanische und französische Literatur, die zur italienischen. Kein anderer deutschsprachiger Verlag hat so viele italienische Titel im Angebot wie Wagenbach. Der Weinliebhaber, der später seinen zweiten Wohnsitz in der Toskana nahm, entdeckte hier auch den Filmemacher und Autor Pier Paolo Pasolini für den deutschsprachigen Markt. In Anlehnung an Pasolinis konsumkritische Essays, die der Verlag unter dem Titel Freibeuterschriften veröffentlichte, gründete Wagenbach den Freibeuter, eine Zeitschrift für Politik und Literatur. Wirtschaftlich wichtig für den Verlag war auch Wagenbachs Kafka-Leidenschaft. Zu Kafka veröffentlichte er zahlreiche Bücher, die sich allesamt gut verkauften. Besonders der Fotoband Franz Kafka, Bilder aus seinem Leben, wurde ein Longseller. Auf seine Fotosammlung, aus der Kafka-Zeit angesprochen, gab Wagenbach eine Antwort, die auch viel über sein Selbstverständnis als Verleger aussagt.
Mir war es wichtig, diese historische Distanz zu wahren, weil nur dann kann man die Imagination eines Autors begreifen. Erst wenn man sieht, was er wirklich gesehen hat, was seine Welt war, kann man auch die Distanz abschätzen, die erstens zwischen dieser Welt und unserer Welt besteht und zweitens zwischen dieser Welt und dem, was der Autor daraus gemacht hat.
Der einst als Staatsfeind behandelte Klaus Wagenbach erhielt im Herbst 1990 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse auf persönliche Anregung des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Weizsäcker sagte:
Auf der Basis ihres gesellschaftlichen Anspruchs und wegen des freundschaftlichen Verhältnisses zu den Autoren konnte sich der Verlag zu einem Sprachrohr der außerparlamentarischen Opposition in den Umbruchsjahren von 1967 bis 1973 entwickeln, denn dazu musste der Verleger sein Ohr nahe an die aktuellen politischen Vorgänge halten. In den Reihen Quartbuch und Rotbuch holten sich die Studenten von damals ihr politisches Rüstzeug.
Klaus Wagenbach, der einst mit der Idee eines gesamtdeutschen Verlags gestartet war, nahm den Preis im Jahr der Deutschen Einheit an. 2002 übergab er die Verlagsführung an seine Frau Susanne Schüssler, die ein Versprechen im Sinne Klaus Wagenbachs gab, das auch über seinen Tod hinaus Bestand haben dürfte.
Es geht nach wie vor um eine bestimmte politische Haltung bei uns im Verlag. Wir sind nach wie vor ein linker Verlag und wenn wir ein Buch machen, dann hat das Buch literarische Qualitäten, es hat aber auch eine politische Dimension.
Ein Nachruf von Terry Albrecht auf den großen Verleger Klaus Wagenbach, der, wie heute erst bekannt wurde, am vergangenen Freitag, 91-jährig, in Berlin gestorben ist, begleitet von seiner Familie und umgeben von seinen Büchern, so schrieb es heute sein Verlag in einer Pressemitteilung.